Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ihr hört es schon so ein kleines bisschen, glaube ich, am Hall und an der generellen Audiosituation. Wir sind nicht ganz im gewöhnlichen Kontext, allein schon weil Freitag ist. Und ja, wie ihr habt es richtig gehört, Oskar ist wieder mit dabei. Oskar, wie geht's deinem Knie?
Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich sehe Marc ganz entspannt auf dem Schaukelstuhl, der genießt seinen Urlaub. Oder nicht Schaukelstuhl, aber so ein Ding, was von der Decke hängt, richtig?
Ist so ein Schaukelstuhl. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Aber sieht gemütlich aus.
Es ist echt herrlich. Mit großer Wintergarten, große Glasfront zum Wald hin. Wir sind zufrieden. Das kann man schon mal machen.
Gibt schlimmere Orte zum Podcasten. Ja, mir selber geht's ganz gut, weil jetzt wurde ja operiert wieder leider. Da gab es ja, sagen wir mal, Komplikationen. Aber jetzt ist der Meniskus bearbeitet worden, endlich. Da hätte man zwar auch vor 6 Monaten machen können, aber aus noch unerklärlichen Gründen hat man das nicht gemacht. Aber gut, jetzt ist also äußerer Meniskus, innerer Meniskus und das Kreuzband ist jetzt alles wieder 1A. Aber dann nochmal ein MRT machen müssen und da habe ich wirklich so ein riesiges Loch hat man ja dann im Knochen, wenn sie das Kreuzband da durchfädeln, sage ich mal. Ich bin jetzt kein Arzt. Ist schon, da denkt man sich schon, meine Herren, ey, ich habe ja richtig dicke Gelenke, dass die da so ein Loch reinhämmern. Aber ja, ist wohl alles stabil und jetzt habe ich noch ein kleines Hämatom. Und ich hoffe mal, dass man dann auch irgendwann wieder ganz normal ohne Schmerzen laufen kann und dann auch Rugby spielen kann. Das wäre so der nächste Schritt und ich denke mal, das haben wir dann auch in 4 Monaten erreicht. Hoffentlich. Wenn ich einer dritten Operation erspart bleibe. Ich hoffe mal.
Der Vorteil an diesem Schaukelstuhl ist, ich kann direkt auf Holz klopfen. Das machen wir einfach mal an der Stelle. Also gute Besserung, die Daumen sind gedrückt. Wir haben ja an so einigen Stellen aktuell ein wenig Chaos. Wir haben in den letzten Folgen schon drüber gesprochen. Vielleicht nur mal kurz, um das abzuhaken. Es gab ja in der Wehr auch ein bisschen Umwälzung. Neuer alter Trainer mit Xavier Pemejar, wenn ich mich nicht ganz irre, der jetzt dann auch wieder offiziell in Charge ist. Macht es für dich ist es für dich ein großer Unterschied, diese Veränderung von der Seitenlinie in Anführungszeichen mitzubekommen, als wenn du ein aktiver Spieler wärst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja mitbekommen, ich wurde operiert und dann war das noch nicht offiziell, sondern ich wurde sozusagen operiert, kam dann in Nevers sozusagen an und dann haben mir das die Mitspieler gesagt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, war gar nicht involviert in den Meetings, weil das eben genau auf den Zeitraum gefallen ist, wo ich operiert wurde. Und auch nach der Operation, die ersten 2 Tage, ist man ja noch mal ein bisschen Matsche noch. Dementsprechend habe ich das nicht so wirklich realisiert. Ich habe das ja, glaube ich, schon öfter gesagt. Ich glaube, der Podcast, wer den Podcast regelmäßig hört, der hat schon die ein oder andere Trainerentlassung mitbekommen, die ich auch als Spieler erfahren habe. Ja, also Jeremy Davidson, komm und sehen gehen, Patrice Collazo, damals auch ein Pascal Papé. Wer war denn noch dabei? Dann war Arno Melama Cheftrainer, der war dann auch dann wieder degradiert wurde, jetzt Conny Basson, den ich persönlich wirklich sehr geschätzt habe. Ich war natürlich nicht gespielt, war nicht im Training, aber mich würde schwer fallen, irgendwas Negatives über diesen Mann zu sagen. Aber ich sehe es als Spieler generell, egal wie man zu der Person steht, ob man, sag ich mal, wenn man privat mit dem auskommt, ist immer nicht gut, wenn ein Trainer entlassen wird, ist immer etwas, was man als Spieler eigentlich nicht möchte, aber jetzt ist es so, jetzt müssen wir damit arbeiten. Ich glaube, wir haben jetzt auch mit Xavier jemanden wirklich kompetenten an der Seitenlinie, der hier in der über Jahrzehnt, kann man fast sagen, wirklich was aufgebaut hat, der exzellenter Trainer ist, der super Arbeit macht und mir hat mal ein alterer, ehemaliger, ich weiß noch, meine erste Trainerentlassung da kam ein älterer Prop zu mir, südafrikanischer Nationalspieler, und er meinte einfach nur zu mir, next job, another day, another dollar, weiter geht's. Dieses Business ist so, wie es ist. Man kann sich da nicht mit, glaube ich, mit so sentimentalen Gefühlen aufhalten. Leider, vielleicht.
Ja, ich meine, ich glaube, das, was natürlich schon der Vorteil ist, dass ihr dann jetzt wieder jemanden habt, der den Verein in- und auswendig kennt. Dass es vielleicht auch noch was anderes ist, als andere Trainer entlassen. Und die Daumen sind in jedem Fall gedrückt. So langsam, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, so langsam wird sportlich, glaube ich, auch wieder ein bisschen dringlicher. Aber nee, nächste Woche, nee, ist nächste Woche schon wieder ein Spieltag oder erst die Woche
Wir
drauf?
spielen dann auswärts gegen Wann, dann in 2 Wochen. Wir beginnen jetzt am Montag wieder mit dem Training ganz normal. Und spielen dann auswärts in Wann und wieder zu Hause. Und sicherlich Wann auch kein, auswärts kein. Zu Hause haben wir sie ja noch schlagen können. Relativ 31, 24. Auch denke ich überraschend für viele, aber da haben wir sie noch schlagen können. Also es geht schon. Aber dann im Rabin ist es sicherlich dann doch echt eine harte Aufgabe.
Ja, ich glaube, das wird eine so ein knackiges Spiel. Wann haben die Saison noch eine Chance, einen neuen Punkterekord aufzustellen? Sind, glaube ich, auf wessen Weg dahin? Um vielleicht mal kurz dieses Trainerthema, Prodidö-Thema abzuschließen, beziehungsweise nicht nur, aber Trainerthema vielleicht generell. Grégory Patard, wir haben darüber gesprochen, dass er wohl wahrscheinlich neuer Cheftrainer in Brief wird. Das ist jetzt mittlerweile offiziell für 3 Jahre offiziell ab nächster Saison. Aber angeblich wird er schon ab nächster Woche hospizieren? Nee, hospitieren ist das Wort, glaube ich. Aber
Was
wohl
macht dann
zumindest schon
Pierre-Henri?
mal. Der wird weiter das Training leiten. Das, was ich gehört habe oder das, was erzählt oder geschrieben wurde, dass Grégory Patard wohl zumindest ein paar Mal ihn begleiten wird beim Training und da mitlaufen wird quasi. Schon mal ein bisschen die Spieler kennenlernen. Wie auch immer dann nächste Saison noch da ist. Ansonsten ein etwas nebulöses Thema noch in Toulon. Pierre Mignoni ja aktuell nicht an der Seitenlinie. Offiziell heißt es nach wie vor, dass er ab der Na, Mitte nächster Woche dann, wenn die Six Nations Ferien vorbei sind, wohl wieder als Trainer zurückkehren wird. Wie es dann in der kommenden Saison weitergeht, ist ein bisschen unklar. Ist jetzt so ein bisschen erzählt worden, dass er letztes Jahr wohl ein bisschen stärkere Herzprobleme hatte und aktuell mit einem Burnout kämpft und entsprechend eigentlich ganz gerne die Day-to-Day-Traineraufgaben abgeben würde und stattdessen mehr eine, ja, so ein bisschen Director of Rugby-Rolle übernehmen möchte und wohl stattdessen Franck Asimar, mit dem er jetzt schon ein Jahr zusammen die Head Coach-Aufgaben geteilt hat, jetzt wieder als alleinigen Cheftrainer zurückholen könnte. Das aber noch so ein bisschen, naja, vielleicht nicht in den Sternen, aber in der näheren Zukunft. Prodidö-News eigentlich relativ klein, relativ schön oder positiv in Teilen zumindest. Jos Nostad hat sein Start-15-Debüt wieder gegeben, nachdem er 2 Spiele wieder nicht gespielt hat, nachdem er von der Bank kam. Hat er jetzt dann nach seiner doch sehr, sehr langen Verletzungspause wieder diesmal von Start an, von Beginn an das Vertrauen bekommen und vielleicht um die kuriosen News dann mit ein bisschen abzurunden. Das Topspiel zwischen Colomiers und Brive am letzten Spieltag von einem Kabelbrand unterbrochen. Da hat das Stadion ein ganz kleines bisschen gebrannt. Das sieht man auch in der Prodidö nicht allzu häufig. Gelegentlich, aber nicht allzu häufig. Aber das nur vielleicht am Rande. Das, was die Woche sicherlich am meisten bewegt hat.
Nio, richtig?
Ja,
Klär mich
schon.
auf, Marc. Ich weiß nämlich, waren insolvent, dann doch nicht insolvent. Also was ist jetzt los?
Also es war eine relativ wilde Woche. Ich hatte letzte Woche ja schon erzählt, dass sie insolvent sind und den Antrag stellen werden. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass sie am Dienstag stattdessen ein Redressement judiciaire, also ein Sanierung oder weiß nicht, ob wie man das auf Deutsch übersetzen kann. Also es ist quasi eine Insolvenz, aber keine richtige Insolvenz, sondern eine gerichtlich beaufsichtigte Sanierung. Dafür gibt es bestimmt einen deutschen Fachbegriff, aber dafür bin ich nicht Jurist genug. Was bedeutet hätte oder bedeuten würde oder bedeuten könnte, dass sie die Saison hätten zu Ende spielen können. und wahrscheinlich erst am Ende des Jahres dann administrativ in die vierte Liga abgestiegen werden würden. Das war dann auch so ein bisschen der Status quo und dann hieß es, naja, die Spieler haben alle längst die Stadt verlassen, weil gab ja nicht mehr wirklich einen Grund da zu sein. Können Sie ein Team zusammenstellen? Ja, keine Ahnung. Und dann 2 Stunden später kam die Nachricht, Präsident zurückgetreten, und die Kommission des französischen Rugbyverbands hat den Verein in die Federal 3, also die siebte Liga, zwangsabgestiegen und sie werden die Saison damit tatsächlich nicht zu Ende spielen dürfen. Es gibt nur einen Präsidenten, der hatte irgendwie 2 Stunden im Amt, bevor diese Nachricht reinkam. Ich glaube, dem kann man nicht allzu viel Schuld dafür geben. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Also es gab irgendwie Nachrichten davon, dass irgendwie ein Investor reingekommen wäre und ein Angebot gemacht hätte, dass er dann irgendwie einen Tag später zurückgezogen hätte. Das sind alles Gerüchte, das weiß ich nicht.
Weil ich auch gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich war ja in Toulouse da in der Uni, da haben wir eine große Gruppe an auch Spielern und da meinte wohl jemand, es gibt glaube ich Schulden über 600.000 und die müsste man
Ja.
ausgleichen, plus dann noch die Gehälter, die aufstehen etc. Und dass wohl auch der ein oder andere Nior relativ gut verdienen würde und dass das nicht ganz so billig ist. Und
Ja, es
ja.
ging um eine Summe zwischen, also die Summe, die insgesamt nötig gewesen wäre, wären wohl 1,1 Millionen Euro gewesen. Und also die Schulden wurden beziffert zwischen 600 und 800.000 Euro. Plus eben das, was an ausstehenden Gehältern da war und das, was eben noch gebraucht würde, um die Saison zu Ende zu spielen.
Ich kann nur hoffen, dass Proval das Geld, was noch da ist, wenigstens jetzt da rausholt und an die Spieler verteilt. Dass sie alles Geld, was noch irgendwie da ist, sofort
Ja,
versilbern. Ja, das ist.
das, was jetzt wirklich, wirklich wichtig ist, dass der Präsident jetzt wirklich die Kündigung der Spieler wirklich sofort quasi macht. Bis Ende März dürften sie noch einen neuen Verein suchen oder finden oder bei einem neuen Verein unterschreiben. Und ansonsten ist tatsächlich ein bisschen unklar, ob, also Proval fängt sicherlich was ab. Aber ansonsten ist es natürlich wirklich eine recht bittere Situation, dass die Spieler doch einige Monate lang, naja, nenne ich ganz ohne Gehalt, weil Chômage gibt es ja immer noch,
Chômage.
aber
Bürgergeld. Hartz IV, wie auch immer man das nennen will. Sowas in der Richtung zumindest.
ist natürlich aber trotzdem keine besonders schöne Situation. Ich finde es sehr, sehr bitter. Ich finde es auch sehr, sehr schade,
Zwei deutsche Spieler involviert sind, ne?
dass auch, darüber haben wir letzte Woche, ich habe schon mal ein bisschen rumspekuliert, falls ihr da die letzte Folge nachhören möchtet. Bisschen wild rumspekuliert haben wir schon, oder ich schon. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man diese Chance, dass diese gerichtlich festgestellte Möglichkeit der Sanierung nicht wahrnimmt von Seiten des französischen Verbands, dass man sagt, wir machen diese Liga zu einer noch größeren Katastrophe, zu noch einer noch größeren Farce. Und sorgen dafür, dass tatsächlich mindestens 3 Teams administrativ die Liga verlassen, dass
Wobei
es wieder kein.
Bourg-en-Bresse wohl noch nicht ganz durch ist, oder?
Naja, Bourg-en-Bresse wird keine Insolvenz anmelden. Bourg-en-Bresse, wenn administrativ, ja, es wurde Berufung eingelegt, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie Recht bekommen werden. Tatsächlich relativ kurios. Das ist tatsächlich die Stadt aktuell doppelt vor der DNACG steht. Der Fußballverein, der ja auch drittklassig spielt, hat genau die gleichen Probleme, dass einige Sponsoren zahlungsunfähig sind und man entsprechend eine finanzielle Lücke hat und auch der Fußballverein, also wie gesagt, der drittklassige Fußballverein auch vor einem administrativen Abstieg steht. Aber zumindest natürlich der Vorteil, dass sie in der vierten Liga neu starten können oder könnten und nicht in der siebten, achten, neunten Liga. Trotzdem, da muss ich halt auch den Verein so ein bisschen in die Pflicht nehme, dass es da keine Kommunikation dazu gibt gegenüber den Fans, was denn der Stand der Dinge ist, man die Fans so komplett im Argen lässt, wie denn die Zukunft ihres Herzensvereins aussehen könnte, finde ich sehr, sehr schwierig. Finde ich auch bitter und traurig, weil es eigentlich nicht nötig wäre. Weil, so wie es aussieht, ist es nicht die Schuld der Verantwortlichen. Also es gibt die Situation, dass sie die Nachzahlung des Gerichtsurteils gegenüber der Association, dort war ja der Fall der unrechtmäßigen Kündigung, wo man 200.000, 300.000 Euro irgendwie an Schaden zahlen musste und eine Entschädigung zahlen musste. Da der Fall lag aber schon einige Jahre zurück. Also dafür konnten die aktuellen Verantwortlichen nichts. Aber wenn die Association pleite gegangen wäre, dann hätte es keinen Lizenzgeber für das Profiteam gegeben. Also musste die Profiabteilung diese 200.000, 300.000 Euro ausgleichen, was natürlich viel Geld für einen Drittligisten ist. Und wenn dann noch ein Sponsor oder zwei Sponsoren in dem Fall zahlungsunfähig sind, ja, dafür kannst du als Verein halt auch nichts. Das finde
Kommt viel
ich.
Pech zusammen halt, ne?
Ja, es ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Ich hoffe, dass der Verein wirklich die Chance bekommt, weiterzuspielen und nur in die vierte Liga absteigt. Ja, aber darüber hinaus ist natürlich einfach eine sehr. Die Situation für die Drittligisten ist halt einfach eine Farce.
Ja, ist
Also
halt,
von.
ich meine, die verlieren ja auch einfach das Geld durch zwei Spiele, beziehungsweise drei Spiele jetzt, ne? Die Einnahmen. Das ist ja auch für andere Vereine schlecht.
In jedem Fall. Also, das ist. Ja, es ist eine Katastrophe.
Kannst den Laden eigentlich abmelden, was du eigentlich brauchst, ist eigentlich wie im Fußball in Deutschland. Du machst einfach, machst zwei Staffeln Süd. Du brauchst ja eigentlich nur Süd. Und dann machst du eigentlich, du brauchst eigentlich nur Süd. Sagen wir mal ehrlich, du brauchst Süd und von mir aus eine Nord, damit du ein bisschen Paris noch abdeckst. Und dann hast du Paris, Lille und was auch immer da noch ist, Bretagne, Rennes und so. Und dann machst du eine Süd, dann, ne, das ist es. Und dann machst du die mit acht Teams oder sowas. Oder sieben Teams, die dann jeweils gegeneinander spielen und dann Playoffs. Dann hast du die gleiche Anzahl an Spielen. Und die beiden im Finale steigen auf. Oder der Gewinner steigt auf des Finales. Und dann hast du weniger Reisekosten und dann, das ist besser einfach so. Also,
Ich bin da gar nicht so negativ. Ich hatte letzte, ich habe die letzte Folge sehr therapeutisch genutzt und bin eigentlich relativ positiv rausgegangen, weil ich denke am Ende, auch die Pro de Deux, wenn man sie anguckt, wie sie vor 10, 15 Jahren war, es hat ja mit der heutigen Pro de Deux eigentlich kaum was zu tun gehabt. Na, vor 10 Jahren vielleicht, da fing es so langsam an, wirklich eine richtige Trendwende zu haben. Aber vor 15, 20 Jahren war die Pro de Deux eine Katastrophe. Auch da sind regelmäßig Vereine insolvent gegangen. Auch da gab es keine nennenswerten Einnahmen über die Ticketverkäufe hinaus. Und das hat sich gut entwickelt. Ich glaube, das, was die Vereine tatsächlich brauchen, das, was es aktuell nicht gibt,
Professionalisierung? Geld?
das, was es braucht, ist die Aufsicht, wie sie die Pro de Deux auch hat. Ja,
Ja.
klar, das hängt auch damit zusammen, dass der, oder hängt dann auch am französischen Verband, dass sie die DNACG-Abteilung Rugby deutlich stärker finanzieren müssen. Du kannst nicht einfach sagen, wir packen da jetzt 14 weitere Vereine rein für die Leute, die da arbeiten und machen nichts. Nein, klar muss der Personal dazukommen, muss aufgestockt werden. Aber aktuell gibt es für die Drittligisten hier nur eine einzige, also ja, klar, gibt noch ein paar mehr Auflagen, aber um quasi ihren Übermut im Zaum zu halten, nur eine Auflage. Sie dürfen nicht mehr als 50% ihres Budgets an Spielergehältern ausgeben. Das ist aktuell die einzige wirkliche finanzielle Auflage, die sie haben. Und das reicht halt nicht. In der Pro de Deux, du musst vor Saisonbeginn dein Budgetplan vorlegen. Der muss von der DNACG abgedeckt werden, beziehungsweise, sagen wir mal DNACG, die heißt ja mittlerweile nicht mehr so, aber die ADR, und gewisse finanzielle Garantien müssten eben hinterlegt sein, damit eben diese Fälle
Was
nicht
ja
mehr
auch
vorkommen.
eigentlich nur normal ist, ne?
Ja. Und das braucht es für die National eben auch. Dass du eben sagst, okay, ihr habt einen finanziellen Plan. Als DNACG bzw. ADR glauben wir nicht, dass ihr das in der Form schafft. Aber wenn ihr sagt, dass das Budget in der Form abgegeben werden soll, dann hinterlegt diese 600.000 Euro, die fehlen, hinterlegt dafür finanzielle Garantien und dann passt es und dann ist es okay, dann macht. Und ich glaube, das ist wirklich das, was in den nächsten Jahren passieren muss. Ja, der französische Verband wird sicherlich bei den Reisekosten auch nochmal ein bisschen nachlegen müssen, auch bei den Viertligisten. Auch da in der Nationalliga ist auch ein Riesenfaktor, die Reisekosten. Fragt man vor
Weil
allem
die
die
sind halt
Lannemezan, die
schon
Osch.
hoch, ne? Also.
Ja, die sind halt schon hoch, aber ich glaube, aktuell ist ja eigentlich ganz schön, dass in der dritten Liga nicht nur die Vereine spielen, die man dort erwartet, sondern dass da auch ein Lille mitspielt, dass da ein Rennes mitspielt, dass da potenziell im nächsten Jahr ein Orléans mitspielen könnte. Das sind ja eigentlich Dinge, die wir wollen. Wir wollen ja, dass sich der Rugby entwickelt. Wir wollen ja, dass da neue Regionen dazukommen. Und ich glaube, das ist dann wirklich eher ein Fall von der französische Verband muss halt den sauren Apfel beißen, auch wenn die Finanzen da auch nicht gut aussehen, aber wird ja
Ja,
besser und dann.
die geht's da auch nicht schlecht, oder?
Naja, der französische Verband erholt sich so langsam, also diese ganze.
Weil die Weltmeisterschaft war ja eine Katastrophe. Das ist.
Ja, war es, keine Frage. Man ist immer noch der zweitmitgliederstärkste Sportverband in Frankreich nach Fußball. Und das, was jetzt natürlich schon für einen ziemlichen Aufschwung sorgt, ist der neue Vertrag mit dem Stade de France, der ja dafür sorgt, dass A, die Spiele, die sie im Stade de France haben, deutlich günstiger geworden sind. Also die Gewinnmarge ist einfach gestiegen bei den Spielen im Stade de France. Und sie haben weniger, und die weniger, oder die Spiele, wo sie früher einen Verlust gemacht haben, also dadurch, dass sie weniger Spiele im Stade de France machen müssen, können sie natürlich die Spiele, wo sie vorher vielleicht Verluste gemacht haben, in kleinere Stadien verlegen. Also wie jetzt zum Beispiel, wie es mit Italien der Fall war. Da wären früher im Stade de France, wären da vielleicht 10.000 Plätze frei geblieben. Hätte bedeutet, man, also diese, bis zum letzten TV, bis zum letzten Nutzungsvertrag mit dem Stade de France war ja immer so diese Rechnung ab 60.000 Plätzen. Das wird erst ab 60.000 Plätzen verkauften Tickets rentabel. Und das war ja gegen Italien auch nicht immer der Fall, zum Beispiel. Und da ist man jetzt schon auf einem guten Weg, da jetzt wieder ein bisschen die Konten auszugleichen.
Immerhin.
Und ja, aber es ist natürlich trotzdem, ich meine, wenn bei den Männern ist die National die höchste Spielklasse, die der französische Verband verwaltet. Ist halt einfach so. Und es, ich finde es fatal, dass man das so sich so eine Farce erlaubt, so eine kontinuierliche Farce erlaubt, weil ja, es braucht Zeit und ja, man braucht Geduld und bin ich auch absolut der Meinung, dass das eine Liga ist, die absolutes Potenzial hat, ihre Versprechen zu erfüllen, aber sie braucht halt mehr Unterstützung, um dahin zu kommen. Ich glaube, das, was jetzt tatsächlich ganz spannend wird, der Vergleich im Fußball bietet sich ja an, weil auch die dritte Liga im Fußball eine finanzielle Katastrophe lange war. Und dort gibt es jetzt große Reformen, wahrscheinlich. Also ich bin mal sehr gespannt. Sind sehr weitreichende Reformen, die dann Juni, also einen Monat vor dem neuen Saisonbeginn zur Wahl stehen, als neue Ligue 3, also als neue Liga 3, gibt da einige sehr spannende Reformen, also auch ein Salary Cap in der eine Luxussteuer wie in der NBA zum Beispiel. Weil Salary Cap ist so ja aktuell in der National auch nicht, ne? Aber wird im Fußball tatsächlich in der dritten Liga eingeführt mit einer Luxussteuer für die Teams, die darüber hinausgehen wollen. Und einige andere sehr spannende Neuerungen, die da eingeführt werden. Ich glaube, das ist wirklich, sagt mir ja nicht häufig, aber der französische Fußball steht aktuell so sehr mit dem Rücken an der Wand, dass er einige sehr spannende Dinge ausprobiert und ausprobieren muss. Und es ist durchaus möglich, dass der französische Rugby sich gut daran täte, vielleicht da mal ein näheres Auge
Genauer
drauf zu werfen.
hinzuschauen.
Ja. Vielleicht kurz nochmal zu den Teams, die wir so ein bisschen angezählt oder die ich so ein bisschen angezählt habe in den letzten beiden Wochen. Es ist ja nicht so, dass es allen Teams gut geht. Ein Team wie Rouen, gab es ja auch relativ klare Ansagen von Seiten des Präsidiums, dass man eigentlich in diesem Jahr aufsteigen muss, weil dort von Aktionärseite nicht mehr viel Geld nachgeschoben wird und wahrscheinlich nur noch dieses, vielleicht noch nächstes Jahr. Und ansonsten hat man da auch relativ starke finanzielle Probleme. Muss man mal gucken. Aktuell sieht es nicht nach dem Aufstieg aus. Fand es aber auch sehr, sehr spannend generell. Also dieses Jahr war ja wirklich, also die Ansage kam ja vor Beginn der Saison. Vielleicht hat sich seitdem auch einiges verändert. Aber gerade in so einem Jahr, wo du sagst, du hast einen Trainer, der sein erstes Jahr als Cheftrainer macht mit einem unglaublich jungen Kader, dass man da wahrscheinlich nicht die Konstanz haben wird, um wirklich oben mitzuspielen, war eigentlich absehbar. Albi ist auch in einer schwierigen Situation. Genauso wie Massi. Hat sich noch nicht wirklich viel verändert, denn wir hatten darüber geredet. Der Grund dafür, dass Massi in eine finanzielle Schieflage geraten ist, war die angekündigte Fusion mit Suren. Daraufhin haben ja einige Sponsoren gesagt, wir machen das nicht mehr mit, wir wollen den Verein nicht mehr unterstützen. Also diese Fusion mit Suren, das ist für uns ein absolutes Nicht-Thema und
Gibt's
Anstreichung
nicht.
von. Ja, und man sieht es ja seitdem vom Tisch. Aber das, was sich seitdem nicht geklärt hat, ist, dass die Sponsoren wieder zurückgekommen sind. Und dort fehlen aktuell meines Wissens nach noch knapp 200.000, 300.000 Euro ungefähr. Aber das kann
Okay.
halt auch wieder zurückkommen. Muss man halt gucken, wie es weitergeht. Ansonsten die Teams, bei denen es ein bisschen eng aussieht, Lille und Bourgoin noch offen, Périgueux. Davon sind diese tatsächlich infrastrukturbedingt relativ gut weggekommen. Bourgoin, weil ihnen das Stadion gehört und sie dort einen relativ guten Job damit machen. Die Einrichtung, also das Restaurant, das Bistro und die Konferenzräume zu vermarkten und an die Menschen zu bringen. Das heißt, man hat dann relativ stabilen Geldeinfluss. Und Lille und Périgueux haben die Vorteile, dass sie relativ teure städtische Stadien haben und die Städte sehr, sehr viel Geld in diese Örtlichkeiten stecken und stecken müssen. In Périgueux' Fall frisch renoviert für viel, sehr, sehr viel Geld und viel mehr Geld als geplant. Und in Lilles Fall existierend, wird nicht abgerissen, weil unter Denkmalschutz. Und es gibt nicht wirklich eine Alternative, wie dieses Stadion genutzt werden kann. Also das ist ja auch dieses Ding in Lille. Ja, klar, die Frauenfußball könnten vielleicht in die erste Liga aufsteigen, aber auch das Stade Pierre-Mauroy muss ja irgendwie bewirtschaftet werden. Das fällt ja langfristig zurück in die städtische Hand. 2043, 42 ist aktuell so ein bisschen der Plan. Und das Stadion wollen sie natürlich auch nicht hochverschuldet übernehmen. Das heißt, dass wahrscheinlich vieles, was profitabel ist, dorthin geht. Was bedeutet, das alte Stadion muss ja irgendwie in Betrieb gehalten werden. Und dann ist Rugby besser als nichts. Und man darf halt auch nicht vergessen, Lille hatten die Saison schon 2 oder 3 Spiele, wo sie um die 10.000 Leute im Stadion hatten. Also so ganz darf nicht vergessen, Lille haben mit die höchsten Reisekosten der Liga. Und sie zahlen sehr, sehr viel mehr Geld für ihre Spieler, weil sie alles, was sie an Spielern haben, oder sagen wir mal 95%, müssen sie von irgendwo ranholen. Ist nicht so wie, weiß nicht, Rennen vielleicht, die jetzt vielleicht so ein bisschen abgreifen können, was es in wann nicht schafft. Das ist vielleicht auch ein Netzwerk, was ich aufbauen muss, oder die Vereine im Süden von Frankreich, wo du sagst, okay, da hast du einfach von Hause aus ein großes Spielerpotenzial, das hast du in Lille halt nicht. Jeder Spieler, der nach Lille kommt, muss sein bisheriges Leben aufgeben und ans andere Ende des Landes ziehen, kostet halt Geld. Ne? Aber naja, ich bin optimistisch, dass es weitergeht bei den meisten Vereinen, auch wenn es schwierig wird. Das, was spannend wird, und das möchte ich eigentlich nur mal kurz erwähnen, weil ich glaube, die Details sind ein bisschen zu umfangreich. Aber am Wochenende ist die erste Runde der Kommunalwahlen in Frankreich.
Und ich darf wählen. Ich bin ja EU-Bürger. Yay!
Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich, ich möchte dich jetzt nicht irgendwie, also ich möchte dich nicht bloßstellen und irgendwas nur die Frage, ob du das irgendwie mitbekommen hast, was die KandidatInnen in der Wahl für für ein Sportprogramm haben.
Ja, also das ist das erste Problem. Von den sechs Listen gibt es nur vier Wahlprogramme, die man sich durchlesen kann. Und es ist sehr unterschiedlich. Manche schreiben nur, wir unterstützen alle Vereine, die sich in der ersten oder zweiten Profiliga befinden, was in Nevers nur ein einziger Verein ist. Also das ist, gibt es nur Rugby. Und manche sagen aber auch, hier Rugby. Das muss gefördert werden. Und alle sind sich da einig. Also, ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht, ne?
Ja, ich meine, es gibt ja schon, also ja, wäre
Das ist der
schon
größte
cool.
Arbeitgeber in der Region, unser Präsident. Das ist das Event in der Stadt. Also wäre ja schön blöd, als Politiker sich mit dem größten Arbeitgeber der Region anzulegen. Das wäre ja politischer Selbstmord. Also, das ist ja. Also, das ist ja. Da muss ich ja so kein Politikberater sein, um das zu verstehen, dass man sich mit dem gut stellen muss, ne? Denke ich mal.
Bin wirklich gespannt, also für den einen oder anderen Verein könnte es relativ große Auswirkungen haben, tatsächlich noch. In Toulon gibt es unterschiedliche Listen zum Beispiel. Das ist nur mal als Beispiel, weil da jetzt gerade explizit irgendwo mit Blick auf die Kommunalwahlen man relativ strategisch, um nochmal so die ein oder andere Wahlentscheidung zu beeinflussen, die Präsentation zum neuen Stadion vorgezogen hat, weil es dort sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt, ob das Maillol renoviert werden soll. Ob man tatsächlich ein neues Stadion baut, was die Nachnutzung von Major sein könnte, oder ob das nicht doch denkmalgeschützt werden müsste. Es gibt eine Liste mit mehreren recht prominenten Rugby-Namen, die natürlich auf einen Stadionneubau zielen. Könnte aber natürlich im Falle einer Niederlage dieser Liste ja, bedeuten, dass man seinen eben aus Ansicht des Vereins nicht mehr zeitgemäß dann Maillol bleiben muss. Auf der anderen Seite kann es natürlich wie in Carcassonne auch heißen, dass dort Carcassonne ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Beispiel, weil es da einige Listen mit sehr unterschiedlichen Zielen gibt, welcher Sport überhaupt unterstützt werden sollte, ob das nun 15 oder 13er Rugby ist, ob das Stadion renoviert werden sollte oder neu gebaut werden sollte, ob man nur die Laufbahn erneuert oder gleich ganze Tribünen. Für den Profi-Rugby könnte das tatsächlich noch relativ spannende Auswirkungen haben, wer denn da tatsächlich was gewinnt. Aber ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen, das jetzt im Detail zu besprechen. Aber um vielleicht mit Good News zu enden, eine kleine, für alle, die nicht unbedingt richtig Bock auf Italien-Wales haben oder Wales-Italien, kann ich ja verstehen. Ich finde auch, da gibt es Spannenderes, was es gibt. Nämlich zum Beispiel das
Deutschland um 11
Erstliga-Duell
Uhr
der.
morgens. Entschuldigung.
Gut. Auch das ist natürlich immer eine Schauempfehlung. Hatte jetzt eigentlich mehr im Kopf das Duell zwischen Toulouse und Grenoble der Frauen in der ersten Liga.
Fair, fair.
Um 15 Uhr ist es, glaube ich, 14:30, 15 Uhr. Wird auf dem YouTube-Kanal von Toulouse übertragen. Und es könnte ein neuer Zuschauerrekord für ein Ligaspiel in Frankreich oder generell im Frauensport werden. Denn offiziell sind diese 19.000 Tickets im NS Vallon verkauft. Und relativ spannend, dass wohl zumindest 9.000 dieser Tickets an Airbus-Mitarbeitende gegangen sind. Also
Aber
keine Werbung für das
gekauft,
Unternehmen. Nein, die
gekauft
Tickets sind
oder
kostenlos.
kostenlos, ja,
Also
okay.
man musste sie online reservieren, aber kostenlos. Aber wohl der Wunsch des Vereins und des Sponsors, das als engere Vernetzungsmöglichkeit zu nutzen. Und entsprechend wurde es wohl relativ intensiv beworben und auch sehr, sehr gut angenommen, was ich sehr spannend finde. Und ja, 19.000 Fans von Erstligaspiel der Frauen, die explizit dafür kommen. Ich meine, es gab ja durchaus schon einige Spiele mit sehr guten Zuschauerzahlen in der ersten Liga der Frauen, aber das war ja dann meistens, weil es vor oder nach einem
Männerspiel.
Erstligaspiel der Herren war. Bin sehr, sehr gespannt. Also wenn ihr morgen zu Hause seid und sagt, ey, ich habe richtig Bock auf Rugby, dann vielleicht stattdessen auf YouTube schalten und vielleicht ein Topspiel zwischen Toulouse und Grenoble sehen. Ich
So.
glaube von meiner Seite.
So, wisst ihr Bescheid? Ja, kurze
Kurz und
Folge heute,
knackig
aber das ist
heute.
natürlich geschuldet der, ja, der Newslage, ne? Und ja, der Newslage, weil wir haben ja Urlaub. Beide tatsächlich.
Ist immer schön. Ich finde Urlaub toll. Es gibt wenig Schöneres. Vielleicht aber trotzdem noch eine allerletzte Frage, Oscar. Wer gewinnt morgen die Six Nations? Und es gibt an der Stelle, glaube ich, nur eine richtige Antwort.
Ja, Frankreich, ne? Aber
Ja. Ja, wer sonst?
ich
Wer
glaube, es
sonst?
könnte auch Schottland werden, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke so wenig Six Nations wie noch nie. Es catcht mich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie geht's, ist es mir vollkommen egal. Ich weiß aber auch nicht, warum oder woran das liegt. Also,
Ja, ich
keine
find's
Ahnung.
fair. Also ich
Hot
werde
Take,
Frankreich eh
Hot
nicht
Take,
gucken.
I get it, aber irgendwie.
Aber ich finde eigentlich gar nicht. Ich muss ganz offen sagen, das ist gut. Ich meine, wir gucken nicht die gleiche Übertragung. Es gibt durchaus Faktoren, die mir den Spaß an den Six Nations nehmen. Da muss ich halt auch. Ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz fair. Es ist ein bisschen. Vielleicht sogar ein bisschen unfair, das so zu formulieren, aber ich glaube schon, dass es ein relativ großer Faktor ist. Aber darüber hinaus gucke ich ja sowieso nur die Frankreich-Spiele. Ich finde halt, ich meine, das ist ja kein neues Thema, noch kein neues Thema in diesem Podcast. Ich gucke halt lieber ein Drittligaspiel aus Frankreich, auch wenn die Liga mau geworden ist, als ein Six-Nation-Spiel
Wobei
zwischen zwei
morgen
Teams, die mich nicht betreffen.
21 Uhr Frankreich, England zu Primetime werde ich gucken. Ich
Ja.
glaube auch Irland, Schottland werde ich gucken. Weil wenn Schottland gewinnt, dann wissen wir ja schon, wer die Six Nations holt. Das ist ja dann Schottland. Dann können wir. Und dann geht es ja bei. Das ist, und dann Wales, Italien. Das ist eigentlich auch eins der Spiele, die ich immer gucke, weil früher zumindest immer die Frage wäre, wer ist jetzt schlechter? Also gewinnt
Ja.
Wales oder Italien? Das ist jetzt, da Wales ja so schlecht ist, stellt sich die Frage nicht, weil die ja wirklich, der läuft ja gar nichts. Ja, ich glaube morgen gucke ich 15:10 ist auch, ja doch, ich glaube morgen kann ich gucken, aber ich kann wirklich sagen, ich habe nur ein einziges Mal diese Six Nations überhaupt geguckt und das war, weil wir eingeladen waren zum Brei, ja, bei den Südafrikanern und da lief das halt nebenbei. Dann guckt man das natürlich auch, ne? Ja.
Ich habe das jetzt fast alle Frankreich-Spiele geguckt. Ich habe ehrlicherweise das Frankreich-Schottland-Spiel nach der Hälfte ausgeschaltet. Also ich nicht weiß, ob mich das zu einem schlechten Verlierer macht, aber so involviert bin ich dann halt nicht, dass ich sage, das ist so ein eindeutiges Spiel, muss ich mir bis zu Ende antun. Gut, es wurde dann
50 zu
weniger spannend, aber
50.
es
Es geht
war leider
halt.
nicht mehr absehbar. Ich
Ja.
fand halt, es war kein spannendes Spiel. Er hat so ein bisschen die Spannung halt einfach gefehlt. Und dann habe ich aber, ich habe noch ein bisschen was die zweite Hälfte vom England-Italien-Spiel geguckt. Das war dann natürlich noch ganz schön. Auf der anderen Seite, mit einer England-Niederlage machst du halt auch nie was falsch.
Ich freue mich vor allen Dingen für Gonzalo Quijada. Das ist doch schön, dass der mal ein bisschen gewinnt. Das ist ein guter Typ. Und ja, aber irgendwie, wie gesagt, keine Ahnung, Six Nations ist immer das Gleiche. Wenn die müssen das Format ändern, das muss mit Auf- und Abstieg sein. Sonst ist das, catcht das einen nicht. Ja. Wäre halt was anderes, als wenn da mal Georgien dabei wäre. Jetzt auf einmal Georgien gegen Schottland und dann gewinnen die Georgien vielleicht oder so.
Frankreich, Spanien wäre halt auch ein schönes Duell. Finde ich auch ganz schön. Ich glaube tatsächlich auch, das wäre eine Sache, von der könnte man, das wäre eine Erweiterungsfrage, wenn du eben sagst, Georgien und Spanien kommen dazu und dann hast du,
Portugal.
ja,
Von
oder
mir
hast
aus
ein
lass
paar
es
mehr
6 sein, aber
Teams.
mach es offen. Diese geschlossene Gesellschaft, das widerstrebte mir.
Ja, das finde ich super fair.
Zumal, wenn
Das
es
finde ich super
sportlich
fair.
einfach null gerechtfertigt ist. Es kann einfach keiner erzählen, dass sich Wales-Spiele an zu irgendeinem sportlichen Mehrwert bringen. Wenn ich jetzt kein
Nein.
Waliser bin, wenn du kein Waliser bist.
Ja, aber selbst die
Und
Waliser
selbst
schaffen es ja
Waliser gehen nicht mehr ins
mittlerweile
Stadion.
wegzusehen. Von daher ist halt einfach, ne? Ich glaube, du könntest mittlerweile mehr Leute in das große Stadion von Tbilisi kriegen als. Meinst du, da wäre für ein Spiel gegen wen auch immer nur weniger als 50.000 Leute? Das ist ein Stadion mit fast 100.000 Plätzen.
Ja, die Georgen kommen auch ins Stadion, wenn die gegen Portugal spielen oder gegen die Spanien spielen oder gegen selbst gegen Deutschland ins Stadion.
Naja, weißt du, aber das ist ja auch die Sache, dass auch in Georgien sind die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren schon zurückgegangen für die Rugby Europe Championships, schon relativ stark auch. Aber ja,
Weil es das
weißt du,
gleiche Problem
ist
ist wie
halt
mit
keine
Wales.
Spannung mehr da,
Georgien kann
ne?
machen, was sie wollen im Championship. Die marschieren da durch. Mit der C-Mannschaft. Und die spielen gegen Amateure wie Deutschland und wie die Schweiz. Wo man sagen muss, die Schweiz hat da noch eine Halbzeit gegengehalten. Danach war ja auch nichts mehr. Wobei die eine Halbzeit wirklich gut gespielt haben. Ich gucke ja auch viel Rugby. Ich liebe ja auch Rugby. Ich gucke irgendwie eigentlich auch alles. Aber ja, ich habe mehr Nationalspiele dieses Jahr gesehen als Six Nations. Das stimmt schon. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Catch einfach nicht mehr so wie früher. Früher war schon krass, aber irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist auch nur so eine Frage des Älterwerdens. Ich glaube, als ich so Anfang 20 war, ich habe alles geguckt, ob es jetzt nur Super Rugby, Premiership, einfach alles, was es gab. Ich habe alles geguckt, was es an Rugby gibt. Aber man wird ja auch älter, man hat mehr Verpflichtungen und man muss Prioritäten setzen. Und ich merke halt einfach, okay, die Dinge
Früher
sind
immer
noch
noch
nicht
mit
so.
DAZN-Abo, ne, um dann halt Premiership zu gucken. Das war noch Zeiten. Wer kennt's
Ja,
hier?
und
Schreibt's.
mittlerweile bin ich ja halt selbst an dem Punkt, wo ich sage, Live-Super-Rugby-Streams, naja,
Mann,
kann man machen, aber
früher,
ganz
wir sind einfach
ehrlich.
aufgestanden um 4, 5 Uhr morgens, um irgend so einer dodgy Webseite das zu gucken einfach. Aber das war
Ja.
damals noch richtiges Super Rugby mit Quade Cooper und so. Das war legendär. Ich weiß noch, wenn wir so eine Rugby-Fahrt gewesen. Und alle pennen so in ihren Schlafsäcken, wie auf irgendeinem Dachboden, in irgendwo, keine Ahnung. Und auf einmal es ist es 5 Uhr, 4 Uhr morgens, unser Trainer holt sein MacBook raus und wir gucken alle Rugby. Mega geil. Das war, glaube ich, Blue Reds gegen Waratahs. Ja. Da war Super Rugby
Wäre
noch Super Rugby und nicht irgendwie Super Rugby Pacifica, wie es jetzt ist.
für mich auch nochmal so eine Folge, die wildesten Spieler, von denen man vergessen hat, dass sie in Frankreich gespielt haben. Quade Cooper und James O'Connor in Toulon.
Ja, die haben da nur Rugby gespielt wahrscheinlich, die. Oder waren wir oft am Hafen unterwegs.
Die gute alte Zeit. Ja, nee, also verstehe ich, bin ich voll dabei.
Wobei Super Rugby fairerweise wieder besser wird. Also das macht schon Bock zu gucken. Gucke ich sogar relativ viel wieder. Das ist eigentlich große Empfehlung. Das geht ab. Also das ist schon Rugby sowas. Die zocken schon ein cooles Rugby.
Ja, aber was für mich war das ja nie der Faktor. Also ich merke halt aktuell einfach, dass ich emotional nicht investiert bin. Also dafür fehlt mir halt irgendwie so die emotionale Kapazität, mich dafür zu begeistern oder sagst, ja, das Rugby kann toll sein, aber eigentlich ist mir egal, wer gewinnt. Also mir fehlt da irgendwie. Früher hat man sich irgendwie als Jugendlicher hat man sich irgendwie noch, oder als so Anfang 20 hat man sich halt irgendwie ein Team rausgenommen und gesagt, okay, ich bin jetzt für die Chiefs.
Mann, die
Ohne.
Chiefs, Aaron Smith, Legende. Wir waren Aaron Cruden. Nee, Aaron Cruden hat, glaube ich, auf der 10
Ja,
gespielt
ja.
damals. Wir waren der Neuner von denen damals. Caballo, ne?
Tawera Caballo, genau, ja.
Ja.
Aaron Cruden auch gehört auf diese Liste von Spielern, bei denen man vergisst, dass sie in Frankreich gespielt
Montpellier,
haben.
oder?
Ja.
Ah, Rugby Brain. Mann, früher, ich weiß noch, im Physikunterricht, das war nämlich der einzige Raum mit Internet. Letzte Reihe, ganz oben. Dein Handy raus, schön auf YouTube, Super Rugby Full Match. Da haben wir uns noch die Jaguares gespielt. Und 5 Jahre habe ich dann, 5 Jahre später habe ich dann selber mit Nicolas Sanchez und Bruni gespielt. So schnell kann es gehen, Leute. Ach man, Rugby.
Jaguares vermisse ich
Rugby ist schon
tatsächlich.
schön, ist schon schön, kann man nicht
Ja.
sagen. Immer bei Herr Schmidt im Physikunterricht.
Shoutout.
Shoutout, Herr Schmidt. Ich habe nix. Ich habe wirklich nichts gelernt bei Ihnen. Aber es gab WLAN bei dir im Unterrichtsraum. Vielen Dank dafür. In der 211.
Ach ja.
Waren das die Worte fürs Wochenende? Wollen wir heute damit entlassen?
Vielleicht mit den ganz optimistischen Worten, Leute, guckt Rugby und guckt lieber Amateur. Wenn es in Anführungszeichen nur Six Nations sind, ist das vollkommen in Ordnung. Aber es gibt mit Sachen bei der nächsten Party, wo ihr wirklich im Abseits als Hipster stehen könnt, weil ihr sagt, wie Super Rugby, sowas guckt ihr. Also ich habe ja das Fünftliga-Duell zwischen Saint-Jean-de-Luz und England geguckt. Also ich weiß ja nicht, womit ihr eure Zeit verschwendet.
Oder schaut das
Viertliga-Endspiel.
Frauenspiel. Das sind doch die Worte. Schaut das Frauenspiel, 15:30, 19.000 Leute, gute Crowd. Guckt euch das an. Und wenn nicht, dann guckt Bundesliga in Deutschland. Freuen sich auch die Leute, wenn ihr da zum Stadion kommt, eine Bratwurst esst und ein Bier trinkt. Genau. Und sonst guckt Six Nations, ist auch cool. Ich kann auch jeden verstehen, der das gut findet, ne? Will ich auch mal sagen. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Also, mich catcht das auch, hat das auch so. So ist auch nicht, ne? Wir wollen nicht nur haten hier.
Am Ende Hauptsache Rugby.
Und dass es
Hauptsache
im
Rugby
deutschen
am Ende.
Free-TV das gibt, das ist natürlich auch echt top. Das kann man auch nicht anders sagen. Also,
Das stimmt.
kostenlos, schaltet da ein, gönnt euch das. Und wer keinen Bock hat, kann dann halt Frauen-Rugby gucken. Ist doch auch schön. Das auch kostenlos auf YouTube. Oder mit VPN. Oder ist auch
Nö,
deutsch.
einfach so, einfach auf
Einfach
YouTube.
so. Ne?
Oh, wir leben schon in der goldenen Zeit für Rugby in Deutschland, für generell.
Goldene Zeiten, ne?
In dem Sinne, habt ein schönes Rugby-Wochenende. Und bis dahin, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte, und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.